Well, you're the grand wine. Have you noticed? When you're walking, all the fatty boys are fat and nervous. Well, my starship doesn't want that, but you does as well. I'm glad I got you on my view screen.
Ihr Projekt Chaos, Folge 74 und heute mit Jonas Helmerichs.
Hallöchen.
Patrick Stardust.
Hallo.
Und mein Name ist Jakob. Wir sprechen über einen Film, in dem man Ewan McGregors Penis sieht. Da darf Jonas auf keinen Fall fehlen, denn es geht um Velvet Goldmine von Todd Haynes aus dem Jahre 1998 und dieser Podcast sollte in voller Lautstärke zu hören sein. Hallo und herzlich willkommen. Liebe Leute, ich möchte als erstes mal gerne von euch wissen, wie seid ihr denn eigentlich auf diesen Velvet Goldmine gekommen? Also ich habe den jetzt geguckt, das ist doch ein recht außergewöhnlicher Musikfilm und vor allem, Jonas, von dir wissen wir, dass du ein sehr großer Fan dieses Werkes bist. Du hast ja sogar deine Doktorarbeit quasi über Ewan McGregors Penis geschrieben. Von daher, wie bist du eigentlich darauf gekommen jetzt auf diesen Film? Wann hast du ihn das erste Mal gesehen und wie hast du ihn quasi entdeckt?
Also erstmal möchte ich klarstellen, dass ich keinen Doktortitel habe, aber es wäre doch schon sehr spaßig, eine Hausarbeit über Ewan McGregors Penis in Filmen zu schreiben, oder? Und da ist dieser Film auf jeden Fall ein grandioses Beispiel für. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, auf welchem Wege ich Velvet Goldmine gefunden habe. Ich weiß nur, dass ich von Todd Haynes einige Filme entdeckt hatte und einer der ersten war I'm Not There. Das ist ja auch ein sehr ausgefallenes Biopic über Bob Dylan. Und dann wahrscheinlich irgendwie den Regisseur gegoogelt und gesehen, oh, der hat ja noch eins gemacht. Und was aber noch viel wahrscheinlicher ist, ist, dass ich die Verbindung über David Bowie gemacht habe. Man muss nämlich wissen, dass ich ein riesiger David Bowie-Fan war und auch in Teilen immer noch bin, also von vielen Alben. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt meine Büchersammlung zeigen. Ich habe bestimmt so 10 Bücher über David Bowie, die ich auch alle gelesen habe. Und das heißt, ich bin sehr mit der Biografie von ihm vertraut. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, es gibt dieses Biopic über ihn, das aber gar kein Biopic über ihn ist. Und zwar geht es da nicht um David Bowie, sondern um Brian Slade, der aber eine fiktive Version von Bowie sein soll. Und es ist fast ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber Velvet Goldmine zu schauen als David Bowie-Film fühlt sich in etwa so an, wie sich Marvel-Fans fühlen müssen, wenn sie in Infinity War nach Easter Egg suchen. Also es ist wirklich ein absolutes Fest für jeden Fan, der da mit der Biografie von Bowie und auch anderen Glamrock-Musikern vertraut ist.
Patrick, hast du viel von Todd Haynes gesehen und bist du im Zuge der Recherche durch seine Biografie dann irgendwann auch auf Velvet Goldmine gestoßen oder wie stehst du zu dem Regisseur und zu dem Film?
Ich versuche das gerade selbst irgendwie zu rekonstruieren, was ich eigentlich zuerst gesehen habe. Ich könnte jetzt mein Letterboxd-Tagebuch befragen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ehrlich gesagt für mich Todd Haynes nicht ausschlaggebend war, sondern der Grund, warum ich diesen Film gesehen habe, sitzt hier in diesem Podcast.
Hallo.
Ich habe den nämlich wegen Jonas geschaut, weil ich halt damals auf seinem Letterboxd-Profil gesehen habe, dass der Film in seinen Favorites drin war und in seinen Reviews eben diese Versprechen kamen, einerseits, dass dies der beste Film aller Zeiten sei, aber was halt noch viel wichtiger war, dass man hier nach Trainspotting Ewan McGregors Penis noch ein weiteres Mal sehen kann. Und da dachte ich so, naja gut, okay, muss man wohl gucken.
Ja.
Und natürlich mit entsprechend hohen Erwartungen bin ich dann an diesen Film herangetreten und habe ihn auch das erste Mal auf einer französischen Blu-ray gesehen, die ich mir gekauft habe, weil ich den Film eben auf einer Blu-ray haben wollte. Und da, bei dieser Blu-ray war das Problem, dass es keine englischen Untertitel gab. Und ich habe durchaus meine Probleme bei britischen und irischen Akzenten zu verstehen, was die Charaktere so sagen. Vor allem bei einem Film wie diesem, wo sehr viel Musik drüber gelegt ist. Das heißt, die Tonspuren etwas übereinander gelegt sind und man noch mehr akustisch Probleme hat zu verstehen, was die sagen. Das heißt, beim ersten Mal schauen war das eigentlich für mich fast nur ein visuelles Fest, was ich dort gesehen habe. Und die Hälfte der Dialoge sind mir wahrscheinlich komplett entfallen. Und trotzdem fand ich es total großartig, weil ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad auch der Punkt dieses Films, dass was die Charaktere sagen, deutlich weniger wichtig ist als das, was sie präsentieren. Auch wenn ich sagen muss, jetzt wo ich mal den Film interessehalber mal auf Deutsch geschaut habe, war es auch mal ganz schön zu verstehen, was die Charaktere sagen und zu merken, okay, da ist halt tatsächlich auch im Text noch relativ viel zu finden von diesem Film. Und trotz alledem würde ich sagen, es ist ein Film der Form, der sehr auf seine Oberflächen und auch eben auf diese Verpackung fokussiert ist und eben auch auf diese filmische Verpackung, die er anzubieten hat. Und es geht wirklich um dieses, um diese rauschhafte Larger-than-Life-Qualität, die der Film mitbringt, genauso wie seine Figuren eben ihren Reiz daraus ziehen, dass sie eben genau das darstellen, Larger-than-Life-Oberflächenfiguren. Und die Frage ist halt, ist das wirklich so ein Problem, dass sie Oberflächenfiguren sind? Das wird vielleicht eine Frage sein, die hier zu klären sein wird. Und bezüglich kurz Todd Haynes ist, kann ich nur kurz sagen, das ist auf jeden Fall ein Regisseur, den ich sehr schätze und den mit der jetzt durch diesen Film, dass ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, echt nochmal eine andere Qualität gewonnen hat, weil ich echt Kontinuitäten in diesem Werk ausmachen kann. Also sei es jetzt I'm Not There, Vergiftete Wahrheit, Carol und jetzt eben zum Beispiel auch Velvet Goldmine, dass ich an diesem Regisseur wirklich sehr schätze, wie abwechslungsreich er ist, dass er sich immer wieder ein neues Genre ausprobiert und versucht, Film auch anders anzugehen. Und trotzdem sehe ich diese Kontinuität darin, dass er immer sich mit Themen beschäftigt, wo irgendwas zu Ende geht. In seinen Filmen geht es immer darum, dass irgendwie eine gewisse Zeit irgendwas vermeintlich funktioniert hat, eine gewisse Zeit lang irgendwas ein funktionierendes System, eine funktionierende Stilrichtung, eine funktionierende Zeit war. Und dann kommen auf einmal die Brüche rein, auf einmal bricht irgendwas zusammen, sei es jetzt in Vergiftete Wahrheit irgendwie die vermeintlich funktionierende liberale kapitalistische Gesellschaft, die dann irgendwie ihre ganz hässlichen Seiten zeigt, sei es in I'm Not There, der Hype um einen Bob Dylan, der dann irgendwie auch durch die Darstellung, wie er das eben mit diesen verschiedenen Figuren und verschiedenen Schauspielern macht, die auch eben ihre Risse bekommt. Und hier in Velvet Goldmine werden wir auch darüber zu sprechen kommen, dass hier eben etwas zu Grabe getragen wird, was irgendwie mal eine Zeit lang eine große Rolle gespielt hat und eben seine entsprechende Gravitas hatte. Und ja, da bin ich gespannt, was ihr auch zu diesem Film dann eben entsprechend zu sagen habt. Im Kontext dessen. Jakob, wie war es jetzt bei dir? Du warst ja mit Todd Haynes, bist du mit ihm vertraut gewesen bisher? Nee, weil ich meine, wir wissen beide, warum wir bei Velvet Goldmine gelandet sind.
Ja, also ich auf eure Empfehlungen hin natürlich. Muss aber auch sagen, ich bin so ein bisschen da stehen geblieben, wo du angefangen hast mit dem Film. Nämlich, ich habe auch ohne Untertitel gesehen. Ich kann es unterschreiben, ein bisschen schon angedeutet hast, schwierig macht, die Dialoge alle zu verstehen. Ich bin aber trotzdem sehr begeistert gewesen, also oder weil dieses Visuelle doch sehr außergewöhnlich ist dann. Und es hat ja auch einfach so einen sehr starken Musical-Flair auch, wo ich mir dann schnell auch dachte, man kann den Film, glaube ich, auch zu großen Teilen genießen, wie wenn man früher bei MTV oder so einschaltet und sich nur die Musikvideos ansieht und daraus irgendwie einen Reiz gewinnt. Also ohne jetzt inhaltlich komplett mitzukommen, kann der Film trotzdem einem sehr viel bieten. So. Ich glaube aber doch, dass es vielleicht Zeit wird, den noch ein zweites Mal zu sehen, damit man da auch in die Figurenwelt noch ein Stück tiefer eintauchen kann, als es bei mir jetzt tatsächlich der Fall war. Vielleicht machen wir das einfach am besten, indem wir nochmal den Inhalt durchgehen. Patrick hat, glaube ich, eine Zusammenfassung vorbereitet, die uns alle nochmal auf denselben Stand bringt, falls der Watch von dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin schon etwas länger her ist.
Alles klar, ich beginne mal mit dem Zitat, mit dem der Film beginnt. Ich habe es jetzt in der deutschen Übersetzung übernommen. Legenden sind es, die wie antike Ruinen die Fiktion von Imperien hervorrufen. Und alles Vergessene schwebt in den dunklen Träumen der Vergangenheit und droht immerwährend zurückzukehren. So beginnt Velvet Goldmine in einer Kamerafahrt, die uns bringt nach Dublin, 1854, der Geburtsort von Oscar Wilde. Wir sehen ein Alien-Raumschiff, das auf die Erde zusteuert. Die Kamera verlässt den Weltraum und verliert das Raumschiff aus den Augen, aber fährt weiter runter in die Stadt vor einer Haustür, vor der ein Baby mit einer grünen Brosche liegt. Es ist Oscar Wilde, den man eine Szene später in der Schule sieht, wie er vor der Klasse sagt, er würde gerne ein Popidol werden. Mit diesem Zeitbild, Grüße gehen raus an Lukas Kurstedt, reisen wir Richtung 1960er Jahre, in der junge Brian Slade von Schulhof-Rowdies verprügelt wird und am Boden liegend die grüne Brosche wiederfindet. Ein weiterer Zeitsprung und wir sind in den 70er Jahren in Großbritannien, in der wir Popstar Brian Slade beim Auftritt sehen, bei dem er erschossen wird, was sich aber später als Publicity-Stunt herausstellen wird, mit dem er sich aus dem Showgeschäft zurückzog. Doch auch diese Geschichte wird erneut umrahmt von der eigentlichen Gegenwartshandlung in den erkalteten 80ern, die in den USA in New York beginnt, in der der Journalist Arthur Stewart, gespielt von Christian Bale, beauftragt wird, zum 10-jährigen Jubiläum des Fake-Mordes an Brian Slade eine Reportage zu schreiben. Hierfür reist er in die Vergangenheit, interviewt ehemalige Weggefährten von Brian wie seinen ersten Produzenten und seine Ex-Frau. Doch es ist auch ein Blick zurück in die Vergangenheit für Arthur, denn er war anwesend an besagtem Tag der fiktiven Brian Slade-Ermordung. Er war auch selbst ein glühender Anhänger des von Slade mitbegründeten Musikstils Glamrock, der sich besonders durch die äußerliche Extravaganz und Flamboyanz seiner Vertreter als auch die sexuelle Hybridität und Freiheit auszeichnete. Für den desillusionierten Arthur zu der Zeit eine wichtige Orientierung, da er zu der Zeit mit seiner Homosexualität und seinem Outing in seiner erzkonservativen Familie zu kämpfen hat. Eine weitere wichtige Figur stellt der Sänger Kurt Wilde dar, den Brian Slade erblickt bei einem Konzert und der von ihm völlig verzaubert ist durch seine Wildheit und seine vollkommen animalische Auftritte, die er auf der Bühne abliefert. Als Wilde ohne Vertrag dasteht, nimmt Slade sich seiner an und die beiden nehmen gemeinsam eine Platte auf. Während dieser Zeit geben sie sich exzessiven Orgien und Partys hin und beginnen eine homosexuelle Affäre. Doch beide verfallen nach und nach ihrem Erfolg, dem Medienrummel und trennen sich irgendwann im Streit. Durch etliche Rückblenden und vor allem viele surrealistische Musikvideosequenzen rekonstruiert Arthur den Karriereverlauf, aber vor allem die Bedeutung von Brian Slade und dem Glamrock. War es nur ein leerer Wahn? Hat man mit dieser Strömung was verändert oder ist der Glamrock wie jede progressive Revolte von der erbarmungslosen Realität in die Knie gezwungen worden? Über Umwege findet Arthur nämlich heraus, beziehungsweise meint herausgefunden zu haben, dass Slade sich eine neue Identität als reaktionärer System-Popstar Tommy Stone zugelegt hat, der einen neofaschistischen Präsidenten unterstützt. Der Glamrock ist damit eigentlich zu Grabe getragen, aber Arthur begegnet nochmal Kurt Wilde in einer Bar, mit dem er einst nach einem Konzert eine homosexuelle Liebesnacht auf einem Dach verlebt hat, an die sich Wilde aber nicht mehr erinnert. Dieser ist völlig ausgebrannt und wenig interessiert daran, über diese Zeit zu sprechen. Doch er lässt sich trotzdem noch die poetologische Aussage entlocken: "We set out to change the world, ended up just changing ourselves." Worauf Arthur entgegnet: "What is wrong with that?" Und Wilde entgegnet: "Nothing, if you don't look at the world." Bevor Wilde geht, gibt er Arthur die Brosche und wir sehen ein Flashback zu dem verkaterten Morgen der beiden nach ihrer Liebesnacht. Die Party mag vorbei sein, aber wer sagt, dass sie nicht wieder von neuem beginnen kann? Ich bin gespannt, was eure Antworten darauf sein werden.
Danke, wunderbare Einleitung. Ich muss aber trotzdem direkt eine Korrektur mit hinterher schieben. Und ich finde auch, dass Verwirrungen leicht passieren können bei diesem Film. Und zwar ist die Person, die am Anfang verprügelt wird, nicht Brian Slade, sondern Jack Ferry, der wiederum ein anderer Glamrocker in dieser Geschichte ist. Aber es ist so leicht, bei den vielen, vielen Schichten von Erinnerung, Historie, den verschiedenen Perspektiven, es gibt ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Perspektiven in diesem Film, den Überblick zu verlieren. Und das ist mir auch oft passiert. Und ich denke mal, ihr beide habt auch nicht direkt alles verstanden. Jedenfalls ging das keiner Person so, mit der ich diesen Film geschaut habe. Und es gab wirklich eine Zeit, in der ich den Film jeder Person empfohlen habe, die ich kenne und teilweise auch die DVDs verschenkt habe, weil ich wollte, dass Leute diesen Film sehen. Ja, ich bin gerade vollkommen geplättet davon, wie voll dieser Film doch ist mit Inhalt. Ich finde es aber auch spannend, dass ihr beide gerade in euren Geschichten erzählt habt, dass ihr beide wenig verstanden habt beim Schauen der englischen Version. So ging es mir auch, als ich den Film jetzt nochmal geschaut habe mit einer guten Freundin von mir. Und gerade in dieser furchtbaren 5.1-Mischung versteht man da auch einfach wirklich sehr, sehr, sehr wenig von den Dialogen. Erst recht in diesem britischen Englisch mit all seinen Akzenten. Aber es ist unfassbar, wie viel Stimmung, Gefühl über diese Sets, die Kamerafahrten, die toll inszenierten Musical-Einlagen und auch die Blicke übertragen wird. Also gerade die Blicke spielen für mich eine Riesenrolle in diesem Film.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Wir sind beide so ein bisschen geplättet oder verwirrt von diesem Film und ich habe auch direkt so mich ein bisschen hinter dieser Sprachbarriere verstecken wollen, dass die ein Grund dafür sei, dass ich so wenig verstanden habe. Aber es wird tatsächlich nicht der einzige Grund sein, sondern es ist ja auch eine ja doch einzigartige Inszenierung, die dieser Film hier trifft. Patrick hat es angedeutet, auch mit einem Zeitbild in seiner Inhaltsangabe, dass wir hier mehrere Zeitebenen haben, mehrere Erzählperspektiven. Und in der Recherche bin ich dann auch auf den Vergleich zu Citizen Kane gestoßen, der ja auch mit sehr vielen Rückblenden, mit Erinnerungen in die eigene Vergangenheit und die Geschichte so Stück für Stück aufrollend versucht zu erzählen und dabei halt mehrere Schichten aufdeckt. Zeitgleich ist das ein Punkt der Verwirrung, aber zugleich ist es auch einfach der Stil, dieses Ausartende, dieses vielleicht sind die Figuren in sich auch selbst ja nicht ganz schlüssig und sehr widersprüchlich und man versucht in sie einzudringen, aber kann ihnen auch nicht so ganz folgen in ihre in ihren Ansichten, in ihren Themen und muss sie auch selbst erstmal zusammen irgendwie setzen. So, das ist viel Mitarbeit, glaube ich, auch von den Zusehenden abverlangt. Und weil diese Menschen eben auch so auf ihren eigenen Stil, auf ihre Äußerlichkeit irgendwie auch bedacht sind, darüber was aussagen wollen, ist, glaube ich, auch der Film sehr bemüht, einen sehr extravaganten, außergewöhnlichen Stil irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das meine ich jetzt nicht nur mit der Kostümwahl, sondern eben auch in dieser Form, die so mehrere Ebenen hat. Ich glaube, da sind schon Parallelen zu entdecken. Und ich glaube, es lohnt sich bei diesem Film, der doch eine etwas andere Erzählstruktur hat und sehr auf Stil bedacht ist, vielleicht auch mit dem Stil irgendwie anzufangen, um dieses Werk irgendwie fassen zu können und zu beschreiben. Was sind denn Gedanken, die euch als erstes irgendwie hochkommen oder aufkommen, wenn ihr an den Stil dieses Werkes denkt? Ist es so wie bei mir erstmal diese Erzählperspektive, der Erzählstil, wenn man so will? Sind es die Outfits oder wie würdet ihr diesen Film überhaupt stilistisch beschreiben?
Ich glaube, viel macht der assoziative Schnitt aus. Wobei es mir auch sehr schwer fällt, jetzt direkt Hinweise dafür zu finden, weil ich den Film, also es ist wie so ein Blitz, wenn ich an den Film denke. So ein bunter, bunter Blitz. Aber fangen wir doch am Anfang an. Also allein schon, dass man irgendwie anfängt mit einem Raumschiff, das dann landet in Dublin. Und dann sind wir bei Oscar Wilde und dann Schnitt sind wir plötzlich in den 50er Jahren und sehen da irgendwie den Jack Ferry, der verprügelt wird. Und Schnitt sind wir dann bei Brian Slade, glaube ich. Und es ist immer so ein Sprung, ein assoziativer Sprung von Person zu Person, von Zeit zu Zeit, von Perspektive zu Perspektive. Und das alles passiert auch oft einfach auf so kreative Art und Weise über die Überblenden, über die Schnitte, über die Kamerafahrten. Und davon war ich zum Beispiel bei diesem Mal auch wirklich geplättet, wie eindrucksvoll und wie glatt dieser Film visuell doch ist. Wie seamless diese ganzen Nähte irgendwie ineinander übergehen. Also man sieht die Nähte eigentlich gar nicht, diese filmischen Nähte. Und Patrick, wie würdest du es beschreiben? Weil ehrlich gesagt fällt es mir gerade ein bisschen schwer.
Also mir zum Stil ist mir tatsächlich relativ viel aufgefallen, was ich gerne ansprechen würde, weil ich muss da Jonas wirklich zustimmen und war dann, ehrlich gesagt, beim Schauen selber ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber erst dann im Nachdenken über den Film und auch im Reinlesen in, zum Beispiel, ich habe diese, ich weiß gar nicht, ich glaube so eine Ausgabe von Große Kinomomente vom Kulturspiegel und da gibt es auch einen schönen Artikel, der da mit drin abgedruckt ist und da gibt es auch ganz gute Denkanstöße, wie vielschichtig dieser Film ist. Also ich glaube, das Erste, was natürlich auffällt, ist diese Formversessenheit. Also es ist wirklich ein Stil, der will dir total, er will dir ins Auge springen, dieser Film. Und er soll dich sofort erstmal plätten mit dem, was du siehst. Und dann sollst du erst im zweiten Schritt darüber nachdenken, was du da eigentlich gerade gesehen hast. Und ich glaube, das ist kein Fehler unserer Rezeption, dass wir alle so ein bisschen ratlos sind. Und wie ich finde, Jonas hat das ganz schön formuliert mit, das ist wie so ein Blitz, immer wenn ich an diesen Film denke. Ich denke immer erst an die Musik und an die Bilder und erst danach eigentlich, was in diesem Film wirklich an und für sich an Handlung passiert. Und ich glaube, es geht ihm grundsätzlich erstmal darum, wie Jonas schon gesagt hat, um so eine Vergegenwärtigung dieser Faszination, die vom Glamrock eben ausging und die bestand halt nun mal in dieser performativen Neuerfindung des Ichs, die vor allem erstmal sich präsentiert und sich nicht erstmal erklären muss, sondern die ist erstmal da und mit der muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und das geht halt nur in dieser traumartigen, rauschhaften, surrealistischen Kulisse, die der Film aufbaut. Und ich glaube, hinsichtlich dieser Citizen Kane-Struktur muss man mal ganz klar sagen, ich glaube tatsächlich, dass der Film selber gar nicht so sehr daran interessiert ist, an dieser Citizen Kane-Idee von Aufstieg und Fall. Ich glaube tatsächlich, dieser Film ist da sehr, sehr schroff dahingehend, dass er diesen Verfall dieser Figuren eigentlich schon einkalkuliert ab Sekunde 1. Also ich glaube, wenn man schon diese Kontinuitätslinie weiterführt, dass der Film mit Oscar Wilde beginnt und dann so eine Art Staffelstab weitergegeben wird, dann bis zu Brian Slade, kann man ja schon so ein bisschen drauf kommen, weil eben Oscar Wilde, der eben durch homosexuelle Unzucht damals zur Zwangsarbeit gezwungen wurde und dann auch relativ früh gestorben ist, jetzt nicht unbedingt an der Zwangsarbeit, aber die zum Beispiel auch seine Gesundheit ruiniert hat und seine Jugend und der dann relativ früh mit 46 gestorben ist, dann kann man schon relativ drauf kommen, okay, hier geht es um Figuren, die verglühen relativ schnell. Also man wird jetzt keine Geschichte erzählt bekommen von dem Rockstar, der dann irgendwie sich nochmal neu erfunden hat, sondern es geht halt hier um einen Film, der auch um einen Blitz in einer Zeit, der relativ kurz war, aber umso intensiver war, dass es darum gehen wird. Und ich glaube auch, dass dieser Film wirklich am allerbesten ist, wenn er sich für die Perspektive dieser Rahmenerzählung interessiert, also dieser medialen Legendenbildung, weil ich glaube, der Film interessiert sich selber nicht besonders viel für diese Figuren. Es geht eher um das Vermächtnis, was hinterlassen diese Figuren eigentlich. Er ist nicht wirklich interessiert an dem Innenleben seiner Figuren. Ich glaube nicht, dass das auch ein Fehler der Rezeption ist, zu sagen, ich habe diese Figuren nie so richtig greifen können. Der Film will das auch gar nicht, weil diese Figuren sich ja auch, also Brian Slade und Code White vor allem, die haben sich ja auch in diesem Film nicht darüber ausgezeichnet, was sie sagen, wer sie sind, was sie für Charaktere sind, sondern was repräsentieren sie, vor allem für solche Leute wie Christian Bale, der das dann eben versucht zu rekonstruieren. Und ich glaube eben, dass dieser Punkt eben diese Legendenbildung mit aufzunehmen. Es geht aber diese Legendenbildung eben nicht darum, radikal dekonstruktivistisch zu sein und desillusionierend, um uns zu zeigen, oh ja, guck dir mal an, diese Popstars, das waren ja eigentlich nur leere, traurige Exzentriker, die ihre innere Leere mit Glamour versucht haben zu kompensieren und den jungen Leuten falsche Ideale verkauft haben, sondern ich glaube, der Film nimmt das zwar auf und trotzdem stellt halt eben die Frage, hat diese Oberfläche dieses Pops und des Glamrocks, hat das nicht trotzdem eine Relevanz gehabt und hat das nicht eine Tiefe? Und der macht sich dadurch halt eben nicht immun vor Kritik, dass er eben die Kritik an den Figuren mit aufnimmt, sondern er stellt einfach meiner Ansicht nach die richtige Frage, ob dieser Verfall und diese Kurzlebigkeit der Pop-Ikonen ist ja hinlänglich bekannt und dementsprechend relativ langweilig, weil das kennen wir ja aus anderen Musikfilmen. Figuren werden groß, haben 3-4 Jahre ihr musikalisches High und verfallen dann in Drogen. Das kennen wir aus sämtlichen Musikfilmen. Aber er sieht es halt trotzdem auf eine andere Art und Weise, dass er eben das nicht zu einer Tragödie stilisiert ist, die Leute irgendwann verfallen sind, sondern es ist halt sehr erfrischend, dass der Film sagt, okay, die Leute verfallen sowieso immer in der Musikszene, jetzt lass mal darüber reden, was die eigentlich hinterlassen haben, trotz alledem. Und ich glaube, da ist der Stil dieses Films wirklich sehr außergewöhnlich, weil er sich überhaupt nicht auffällt mit dieser klassischen Musikdramaturgie, die so endlos auserzählt und so langweilig ist. Und deswegen reden wir halt heute auch über diesen Film, weil er sich, denke ich, ein Vermächtnis selber dadurch aufbaut, dass er sich halt eben nicht darin verliert zu sagen, okay, lass mal wieder die nächste Hollywood-Schmonzette draus machen. Oh mein Gott, was ist aus diesen ganzen Popstars geworden? Warum sind die nicht mehr da? Sondern, okay, was setzen wir uns lieber mal dann auseinander, was die Stimmung zu dieser Zeit war? Und was können wir aus dieser Stimmung lernen? Und da, denke ich, ist der Stil dieses Films wirklich bahnbrechend für Musik, Biopic, muss ich wirklich sagen. Auch wenn es fiktiv ist, trotz alledem.
Ich muss dir absolut recht geben. Also Velvet Goldmine ist definitiv ein Film, der hauptsächlich performativ arbeitet. Indem der seinen Inhalt nicht über das Gesprochene oder einfach auch nur das Gezeigte vermittelt, sondern über die Art und Weise, wie er funktioniert, wie er erzählt wird, wie er ausgestattet ist, wie er geschnitten ist. Und es geht hauptsächlich um die Atmosphäre. Und es ist auch ein Film, der sehr viel über Medialität arbeitet. Wir haben immer wieder diese Oscar Wilde-Zitate von Anfang an, die eingebettet werden in den Film an Stellen, an denen eigentlich auch andere Charaktere sprechen, die nicht Oscar Wilde sind. Also der Bezug zur Literatur. Wir haben den Blick von Christian Bales Charakter in den Fernseher und auf die Zeitung, auf die Musikzeitschriften, durch die er sich durcharbeitet. Und es gibt ja auch immer wieder so Brüche innerhalb des Films, in dem, also mal abgesehen von den Rückblenden, auch mediale Brüche, wo wir plötzlich in einer Dokumentation oder einer Fernsehreportage sind, wo dann etwa Kurt Wilde auf der Straße interviewt wird oder es kommt ein Bericht im Fernsehen über das Ableben, das angebliche Ableben von Brian Slade. Und der Film fühlt sich ein bisschen an wie so eine Collage, die sich gebastelt wird aus Zeitungsausschnitten, aus Videoclips, aus Musikvideos, aus Artikeln in Büchern. Und das spiegelt etwas für mich auch wieder, was, glaube ich, mir von Anfang an eher zugeflogen ist als euch, weil ich nämlich ein großer David Bowie-Fan bin. Und wir uns ja diese mythischen Figuren wie David Bowie, Iggy Pop, der ja Kurt Wilde in diesem Film ist, oder was weiß ich, wen es da alles noch gibt. Die habe ich mir auch erarbeitet über die verschiedensten Interviews, die es auf YouTube gibt, über die Musikvideos, über Interviews, die sie geführt haben. Und daraus habe ich mir irgendwie mein eigenes Bild von David Bowie erarbeitet. Und man hat plötzlich so eine Nähe zu diesen Charakteren, so eine parasoziale Beziehung, wie man es heute in Zeiten von sozialen Medien vielleicht nennen würde. Aber die Art und Weise, wie wir diese Beziehung aufbauen, ist in den 70ern gar nicht so anders gewesen, wie es heute ist. Nur hat man vielleicht einen viel größeren medialen Strom als damals. Und was ich auch spannend finde, ist, dass der Film ja selber auch darüber reflektiert, über diese parasozialen Beziehungen. Es gibt ja diese eine Szene, in der Christian Bales Charakter in der Schule sitzt und sein Lehrer dann eben wiederum ein Zitat aus einem Oscar Wilde-Roman vorträgt. Ich glaube, es ist The Picture of Dorian Gray, in dem er dann berichtet, dass Dorian Gray irgendwann so involviert war in die Leben, die er beobachtet hat, dass er dachte, es wären seine eigenen gewesen. Und damit erzählt der Film eigentlich schon, wie wir ihn rezipieren sollen. Dass wir nämlich den Film anschauen aus der Sicht von Christian Bales Charakter, der durch die Interviews, die er führt, seine eigenen Erinnerungen, aber auch die Medien, die er konsumiert hat, sein eigenes Bild konstruiert. Was natürlich überlebensgroß ist. Und Zersplitterung ist auch ein großes Thema in diesem Film, weil natürlich können die Charaktere nicht konsequent erzählt sein, wenn wir verschiedene Perspektiven haben, aus denen sie erzählt werden. Niemand in diesem Film hatte jemals eine echte persönliche Beziehung zu Brian Slade. Also, na gut, also die Leute, die interviewt werden natürlich, aber der Hauptcharakter hatte diese Beziehung nicht.
Und die Frage ist auch, wie vertrauenswürdig sind diese Interviews von diesen Leuten, weil beide sind von ihm verstoßen worden. Und man fragt sich, wie getrübt, subjektiv getrübt sind diese Erinnerungen, weil sowohl sein Produzent als auch seine Frau wurden von ihm verstoßen. Also kann man auch davon ausgehen, naja, wie viel Wahrheit ist daran, wird vielleicht Brian Slade vielleicht schlimmer dargestellt, als er war hinter den Kulissen.
Was ja exakt auch so in der Realität passiert ist. So Angela Bowie hat berüchtigterweise dieses Gerücht über Bowie verbreitet, sie habe ihn und Mick Jagger beim Sex im Bett erwischt. Eine Szene, die auch hier in Velvet Goldmine gespiegelt wird. Die Frage ist, ist es jemals passiert? Es wurde, glaube ich, so halbwegs dementiert von sowohl David Bowie als auch Mick Jagger, aber es ist natürlich trotzdem eine Legende, die in diese Mythensammlung über Bowie mit eingegangen ist, ob er nun wollte oder nicht. Und die Geschichte ist Teil der mythischen Figur Bowie, auch wenn es vielleicht in seiner tatsächlichen Biografie sich niemals ereignet hat.
Ich fand jetzt vor allem den Punkt, den ihr beide so ein bisschen angerissen habt, spannend, dass Christian Bales Figur ja als Journalist sich einerseits damit auseinandersetzen muss, was war die Geschichte wirklich, aber halt er vor allem auch persönlich affektiert ist durch Brian Slades Geschichte, weil er halt Fan ist, weil er eben in dieser Figur auch Sachen wiedergespiegelt hat, die er selbst nicht ausleben konnte lange Zeit in seinem Leben, weil sie von der Familie zum Beispiel unterdrückt wurden. Und hier dieser Star halt quasi ihm die Möglichkeit gibt, zu zeigen, wie kann Leben auch aussehen. Und das fand ich halt dahingehend vor allem spannend, weil ich mir bei Musikfilmen, ich muss da, oder auch so an Biopic-Filme, wenn ich da denke, immer hinterfrage, wie viel Sinn ergibt das gerade und wie viel oder wie lange gefällt mir das, wenn ich auch das Werk dieser Künstler dann tatsächlich im Film sehe. Also schaut Bohemian Rhapsody, da kommt ganz viel Musik natürlich von Queens und schaut ihn an, x-beliebiges Biopic, wird die Musik drin vorkommen. Weil das natürlich für Fans interessant ist, weil die natürlich die Musik auch gerne mögen, aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel als Außenstehender kein Fan davon bin, frage ich mich an einem gewissen Punkt immer, okay, wie viel muss ich mir das jetzt gerade in einem Film ansehen, wenn ich auch einfach zum Beispiel auf YouTube mir ein tatsächliches Konzert von diesen anschauen kann. Natürlich steckt da wahnsinnig viel drin, dass die Schauspielenden da die Figur dann 1:1 nachmachen können und dass da auch der Vibe natürlich für die Atmosphäre, für ein klimaktisches Erzählding, dass der mitkommen, mitgeliefert werden muss. Aber ich bin trotzdem immer so ein bisschen negativ dem gegenübergestellt und es langweilt mich halt auch, vor allem wenn ich dann nicht selbst Fan bin. Aber deswegen finde ich jetzt hier in Velvet Goldmine, habe ich halt auch während des Rezipierens, während des Sehens so an manchen Szenen gedacht, so okay, wieso muss ich jetzt dieses Musikvideo, wieso muss ich das in der vollen Länge mir ansehen? So geht es nicht darum, dass ich irgendwie die Figuren besser kennenlerne, aber das ergibt in diesem Film, ergibt es viel mehr Sinn, als ich finde, dass es in vielen anderen Biopics Sinn ergibt, eben weil diese Figuren mit dieser Performativität etwas aussagen, dass sie eben, wir müssen diese Musikvideos sehen, weil in ihnen gezeigt wird, dass man anders sein kann, dass man anders sein muss, wenn man man selbst sein soll. Und das ist ja so ein bisschen der Punkt, den am Ende Christian Bales Figur, also nicht am Ende, aber der für mich sehr wichtig rauszuziehen war, dass er durch diese offene Andersartigkeit mehr zu sich selbst finden konnte und das halt auch ausleben konnte. Und dafür müssen wir auf den Konzerten die Künstler, Künstlerinnen sehen, die das einfach ausleben, die das natürlich auch radikal erweitern und die damit provozieren wollen, die die Gesellschaft umstülpen wollen. Und das fand ich halt in diesem Musikfilm irgendwie sinnvoll, dass ich hier so viel Musikszenen tatsächlich dann auch sehe.
Übrigens würde ich euch gerne mal eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass Christian Bales Charakter sich wirklich ausleben konnte und sich auslebt am Ende? Ich glaube nämlich nicht. Also ich hatte immer das Gefühl, er erfindet dadurch auf jeden Fall einen Zugang zu seiner Sexualität. Und das ist ja auch etwas, was viele Leute über Bowie berichten, dass sie das erste Mal, als sie ihn gesehen haben, so als Mann, der aber geschminkt ist und sich sehr feminin gibt, dass das plötzlich Türen geöffnet hat und eine ganz andere Welt. So geht es ja Christian Bales Charakter hier auch. Aber immer wenn er nach draußen geht, kriegt er trotzdem schräge Blicke. Seine Eltern bestrafen ihn dafür. Er wird zusammengeprügelt deswegen. Und irgendwann, wenn er so komplett zu sich steht und dann auch nach London zieht und abhaut von seiner Familie, merkt er, okay, diese Glamrock-Zeit ist eigentlich schon vorbei. Also ich bin jetzt zwar out, aber es ist schon längst nicht mehr in, gay zu sein. Also es ist, er hat irgendwie geträumt von einer Welt, die medial präsentiert wurde, die offen für Menschen wie ihn ist, die es aber nicht mehr ist oder vielleicht auch niemals war. Und wenn wir ihn dann in den 80ern sehen, wirkt er für mich überhaupt nicht wie eine akzeptierte Person, weder von sich noch von der Welt. Wie seht ihr das?
Also ich würde dir definitiv zustimmen, weil der Film ja schon eine sehr krasse Akzentuierung macht, wie dermaßen desillusioniert und wirklich energieentleert Christian Bale dann in Amerika lebt. Also das sind ja dann die 80er und ich meine, dann ist ja halt sehr darauf bedacht zu zeigen, okay, wir sind jetzt hier in diesen reaktionären 80ern, Thatcherismus und Reaganismus haben schon wieder um sich geschlagen, es wird konservativer, der Neoliberalismus greift um sich, es wird wieder eine sehr kalte Gesellschaft, der neue Popstar, der jetzt vermeintlich Brian Slade ist, ist halt so eine absolut lächerliche Witzfigur, die halt so ein System-Popstar ist, der irgendwie so einen neofaschistischen Präsidenten unterstützt und so weiter. Also hier wird ja im Prinzip wirklich ganz klar suggeriert, die ganzen Figuren hier selber sind sich gar nicht mehr so sicher. Ich habe fast schon ein bisschen das Gefühl, alle Figuren, um so ein bisschen daran zu knabbern, dass sie fast nicht glauben können, dass diese Zeit jemals existiert hat. Also alles, was gerade wenn man jetzt wenn man diese Dachszene am Ende nochmal anguckt, wie die beiden, Ewan McGregor und Christian Bale, nackt auf diesem Dach sitzen und so so der Morgen danach. Es wirkt so ein bisschen durch diesen Nebel und so, es wirkt halt wirklich wie aus so einem Traum zu erwachen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, diese Figuren, die noch da sind, die gucken auch alle auf diese Zeit so, als wäre das eigentlich vollkommen irreal gewesen. Und wahrscheinlich war es das für sie auch, weil, wie ihr schon gesagt habt, es war eigentlich etwas, das konnte man sich zu der Zeit nicht vorstellen. Und in letzter Konsequenz ist genau das passiert, was immer passiert, wenn irgendeine Form von Progression passiert. Es wird wieder reaktionärer. Es geht wieder rückwärts. Und ich meine, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich meine, der Glamrock kommt ja auch schon in einer Zeit, wo es schon wieder reaktionärer wird. Also wir sind schon in den 70ern, wir bewegen uns schon langsam Richtung 80er. So Vietnamkriegsstimmung aus Amerika schwappt auch nach Großbritannien über und wir kommen auch langsam gesellschaftlich in so eine Phase, wo ja wieder Umbrüche kommen, wie zum Beispiel eben, dass dann sowas wie der Neoliberalismus aufkommt, wo dann eben eine soziale Gleichstellung, die bis dahin eigentlich in den Gesellschaften nach dem Krieg angestrebt wurde, wieder aufhört. Und ich meine, da ist halt die Kontinuität zu Oscar Wilde hier wieder ganz relevant, weil aus welcher Zeit kommt Oscar Wilde und vor allem sein Werk Picture of Dorian Gray? Es ist ein Werk, einerseits also in dem Werk geht es vor allem um den Ästhetizismus, also wirklich die Ästhetik, die Form über alles zu stellen, was diese Figuren
genau wie hier.
Film ja auch tun, genau wie auch hier. Und gleichzeitig ist der Ästhetizismus ja eine Strömung des Fin de Siècle. Und worum geht es im Fin de Siècle? Da geht es um den Verfall, um den gesellschaftlichen Verfall, der thematisiert wird. Und gleichzeitig sind da Motive mit verbunden, wo im Prinzip der Verfall beantwortet wird von entsprechenden Vertretern dieser Zeit. Und da habe ich eine Definition aus dem Internet, die ich ganz gern vorlesen würde, weil die trifft es wirklich sehr, sehr gut. Also in dieser Zeit, auch als Fin de Siècle bezeichnete Epoche kontrastierten Endzeitstimmung mit Aufbruchseuphorie, Weltschmerz mit Hedonismus und Todesverfallenheit mit Lebenshunger, was zugleich eine Vielfalt künstlerischer Ausdrucksmodi, Stilrichtungen und Bewegungen nach sich zieht. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in diesem Film sehen. Man hat eigentlich schon eine gewisse Endzeitstimmung, auf die man wieder zusteuert, weil also die 80er stehen vor der Tür, die sehen wir dann, die sind dann komplett erkaltet. Und die Antwort dieser Figuren ist aber eben diesen Weltschmerz, diese Endzeitstimmung, diese Todesverfallenheit, eben mit diesem Hedonismus, mit diesem Lebenshunger, mit diesem so, aber jetzt erst recht, jetzt holen wir uns das meiste Leben, was wir noch aus dieser Zeit rausschöpfen können, holen wir uns raus. Und ich glaube, da sind halt eben diese, da ist der Film schon intellektuell wahnsinnig klug gemacht, dass er eben diese Beziehungen zu Oscar Wilde eben wirklich, also dass er sie wirklich klug einsetzt. Das ist nicht so ein, okay, Todd Haynes hat ein Buch gelesen und das ist Picture of Dorian Gray und deswegen baut er das jetzt in diesen Film ein, sondern du merkst, er hat sich wirklich was dabei gedacht, diese Figur und diese Bezüge herzustellen, weil es ja eben auch in Picture of Dorian Gray um eine Figur geht, die ihre, da geht es ja darum, dass Dorian Gray ein Porträt von sich selber hat, auf dem er alle seine Sünden, also praktisch sein Porträt altert, er aber nicht. Und was tun diese Figuren in diesem Film? Auf eine umgekehrte Weise, sie wollen praktisch auch sozusagen die Sünden passieren an diesen Leuten selber. Also die Leute selber werden älter, also Kurt Wilde, Brian Slade, sie alle verfallen irgendwann. Aber das Bild von ihnen, das Bild, was ikonografisch auf ewig bleiben wird, das bleibt jung, das bleibt frisch und das wird immer ein Vorbild für Leute wie Christian Bale bleiben. Selbst wenn diese Figuren irgendwann verfallen sind, diese Figuren bleiben trotzdem auf ewig. Und ich glaube, das ist dann eben auch der Punkt dieses Films, wenn er am Ende die Brosche wiederbekommt. So praktisch, es scheint keine Hoffnung mehr zu geben, dass diese Zeit jemals wieder aufblitzen kann. Aber es ist ja eigentlich ein ziemlich unzynischer Film, trotz alledem. Ja. Weil Bale am Ende die Brosche trotzdem in der Hand hat. Und es geht ja eigentlich darum zu sagen, okay, wer sagt denn, dass diese Zeit nicht wiederkommen kann? Weil das steht ja, das hängt ja auch mit diesem Zitat, was ich vorgelesen habe, was am Anfang kommt, zusammen, wenn halt gesagt wird, Legenden sind es, die wie antike Ruinen die Fiktion von Imperien hervorrufen. Also die Ruinen sind das, was wir am Ende dieses Films sehen. Und trotzdem kann daraus wieder die Fiktion eines Imperiums entstehen, des Imperiums des Glamrocks. Und alles Vergessene schwebt in den dunklen Träumen der Vergangenheit und droht immerwährend zurückzukehren. Also wer sagt, dass die Träume nicht wieder zurückkommen können? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf der Film dann eben auch hinausläuft. Dass es zwar sehr, sehr düster und sehr desillusionierend am Ende ist, aber trotzdem besteht die Hoffnung, dass es wieder zurückkehren kann.
Ja, ich wollte nämlich darauf aufbauen und auch auf deine Frage noch zurückkommen, denn ich habe das auch ähnlich gesehen wie Patrick jetzt, ohne den Fin de Siècle-Bezug zu wissen, aber es ergibt durchaus Sinn. Habe das aber auch so gesehen, dass Christian Bales Figur am Ende sich nicht offen ausleben kann und nicht offen ausleben wird. Und das habe ich als klares Statement irgendwie auf unsere gegenwärtige Zeit, vielleicht auch aus, mit Weitsicht formulierter Perspektive irgendwie verstanden, denn der Film zeigt ja so eine Art Utopie, eine Art Freiraum, die sich die Leute geschaffen haben, in der sie zumindest auf diesen Konzerten einen geschützten Raum, einen Safe Space suchen, in der sie ihre Sexualität oder ihre Queerness ausleben können, die sie eben in der offenen Gesellschaft auch heutzutage 2023 ja noch nicht ausleben können und sich immer diesen Safe Space selbst suchen müssen, eigene kleine Communities, die sie stärken gegenseitig, damit sie eben gegen diese Normativität, die überbrodelnde Macht der Normativität halt irgendwie ankommen können. Und ich finde, da setzt der Film halt ein klares Statement, dass Christian Bales halt so die Lederjacke anhat in den 80er Jahren, um nicht weiter aufzufallen, um sich da halt irgendwie angepasst hat, zumindest in weiten Bezügen, Bereichen seines Lebens, aber eben diesen Safe Space, diesen utopischen Gedanken natürlich trotzdem mit sich trägt und der wahrscheinlich durch diese Ära halt ausgeprägt wurde und ihm Möglichkeiten gegeben hat, sich zu erkunden, sich selbst zu erfahren, wie sie vorher nie da waren. Aber trotzdem kann er sie, glaube ich, und wird er sie auch in der Gegenwart nicht offen und ehrlich ausleben können.
Man muss ja auch sagen, dass wenn das Ganze tatsächlich auch in den 90ern verortet ist, in denen der Film ja auch gedreht wurde, ist es der Höhepunkt der AIDS-Krise, in dem Schwule gerade in Großbritannien aber auch weltweit so stigmatisiert waren wie noch nie. Also, dass wir dann erst recht kein Glück mehr sehen.
Es ist 84, wo Christian Bale Story spielt, glaube
okay.
ich.
Aber auch da ist die AIDS-Krise ja schon sehr präsent.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ich will noch mal auf Patricks Interpretation des Zitates am Anfang zurückkommen. Ich habe das nämlich als komplett anders gedeutet. Und zwar war es für mich ein Verweis eher darauf, auf die Postmodernität des Stoffes, dass eben eine Geschichte oder die Geschichte, wie sie sich ereignet hat, niemals hundertprozentig akkurat nachzuerzählen ist, weil es eben die vielen verschiedenen Perspektiven gibt und Zeitzeugen oftmals entweder nicht zuverlässig sind oder eben tot. oder verschwunden. Oder ja, genau. Also das war für mich immer eher so ein Verweis auf die Postmodernität. Und David Goldman ist für mich durch und durch postmodern. Das ist ja auch eingewebt in die Struktur. Sonst hätten wir nicht all die ganzen verschiedenen Perspektiven. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, du hast Dorian Gray und auch Oscar Wilde angebracht, gibt natürlich noch einen anderen Grund, außer der sehr tollen historischen Einordnung, die du gerade gegeben hast. Das war sehr spannend, der Kontext war mir nicht bewusst. Es gibt natürlich noch einen anderen Grund, warum ja auch Oscar Wilde als sehr prominente Referenzfigur benutzt wird. Der galt nämlich für viele gerade in der Popkultur der 70er Jahre als der erste Dandy. Und es war ja auch ein Künstler, der offen homosexuell gelebt hat, sich sehr flamboyant gekleidet hat, was unglaublich ungewöhnlich war für seine damalige Zeit. Und Leute wie Bowie, aber auch Morrissey von den Smiths haben sich ganz stark auf ihn berufen, als erste große queere Figur der Popkultur vielleicht. Und dass er hier in Verbindung gebracht wird mit Bowie, Lou Reed, Ziggy Stardust, Iggy Pop, macht absolut Sinn, auch aus der Perspektive.
Wieso bringt, das habe ich mich beim Schauen des Films gefragt, ein Alien die Queerness oder das Offenleben der Queerness auf die Erde? Wieso ist es etwas Außerirdisches? Da hatte ich zuerst irgendwie den Impuls, dass der Film mir eine Nichtnatürlichkeit dadurch irgendwie vorgibt und fand ich es ein bisschen befremdlich zumindest.
Also aus queerer Perspektive und auch aus musikhistorischer Perspektive ist der Verweis ganz klar da auf Ziggy Stardust, der ja die Kunstfigur von David Bowie war. Die Parallele dazu in diesem Film wäre Maxwell Demon. Und die Geschichte ist bei beiden halt die gleiche. Die Idee ist, Ziggy Stardust bzw. Maxwell Demon ist so etwas wie der Messias, der kurz vor dem Ende der Welt, was wieder zu dem Fin de Siècle zu der Fin de Siècle-Parallele von Patrick passt, klang aber sehr nach Lukas Kurstedt, das muss ich dir sagen. Daumen hoch. Also ein Alien, das zur Erde kommt, kurz vor Apokalypse, der queer ist, der auf Männer und Frauen steht, der sich bunt kleidet und ein Rockstar in einer Band ist, der besser Gitarre spielt als Jimi Hendrix und der die Welt mit seiner Musik und seiner Queerness erlöst. Der auch, also es gibt zum Beispiel diesen Song Starman, der, wo es übrigens auch eine, also da wird diese Geschichte von Ziggy Stardust eigentlich drin aufgearbeitet. Und da gibt es auch wieder einen Rückbezug zur Medialität, die hier im Film wieder aufgegriffen wird. Es gibt nämlich einen legendären Auftritt von David Bowie als Ziggy Stardust, wie er Starman im Fernsehen performt bei Top of the Pops. Das war eine sehr bekannte Musikshow. Und sehr, sehr, sehr viele KünstlerInnen haben unabhängig davon voneinander berichtet, dass sie damals diesen Auftritt gesehen haben und erstens entschieden haben, dass sie Musik machen wollen, aber auch dadurch verstanden haben, dass sie vielleicht queer sind oder zumindest anders. Und haben sich sehr berührt gefühlt von der Idee, ein Alien zu sein, weil es das ist, was ihnen die Welt vorgelebt hat, dass sie ein Alien sind oder Aliens sind, die nicht reinpassen in diese Welt. Und Ziggy Stardust hat dieses Gefühl dann eben verfleischlicht, wenn man so möchte.
Ich würde dem auch zustimmen. Ich fand den Einwand von dir, Jakob, wirklich sehr angebracht. Wirklich so eben, wird jetzt, suggeriert der Film praktisch, okay, sozusagen dass die Homosexualität oder die Queerness ist etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und ich glaube, er meint das wirklich so, wie das Jonas eben auch gesagt hat, die Welt, die wir Gesellschaft nennen. Es geht nicht so um praktisch, ist jetzt Homosexualität etwas, was nicht zum Menschsein dazugehört, sondern es geht wirklich darum, für diese Gesellschaft ist es was Alienhaftes und vor allem für diese Gesellschaft von damals sind Männer, die so rumlaufen und derartig eben, wie Jonas das schöne Wort schon benutzt hat, eben dieses Dandyhafte, dass man sich das zu dieser Zeit erlaubt, dass das halt eben damit auch ausgedrückt wird. Und ich finde ganz ehrlich, muss ich das wirklich nochmal betonen, was für eine großartige Casting-Entscheidung ich Christian Bale finde in diesem Film, weil ich finde, er passt so dermaßen gut zu dem, was diese Figur ausdrücken soll, weil wenn wir jetzt auch mal an Christian Bale denken, was er dann danach gespielt hat, wir kennen ihn aus unserer gemeinsamen Folge American Psycho, wo er so im Prinzip das Ursteingebild eines Mannes ist, durchtrainiert, wirklich wird leider bis heute auch ein Vorbild für gewisse Männlichkeitsgruppierungen. Und dieses Aussehen von Christian Bale kombiniert mit dieser Queerness, die nicht so richtig zu ihm passen will, so optisch, das passt sehr gut irgendwie, diese, dass du da eine Figur hast, die selber auch noch nicht so richtig damit umgehen kann oder eben auch, der man das nicht so richtig zuordnen kann, dass sie das ist und die das trotzdem in sich trägt. Und dieses nicht so zusammenpassen, dieser Queerness mit diesem Christian Bale, das fand ich von der Casting-Entscheidung her sehr gut, weil du hast diese Figur Christian Bale, so wie Christian Bale auch immer Schauspieler, sehr stoisch, sehr, eigentlich nicht sehr extravagant. Also er passt ja auch nicht in das Bild, was ein Hugh McGregor oder ein Jonathan Rhys Meyers in diesem Film abgeben, die ja wirklich dieses extravagante Aussehen halt eben auch haben. Und zu Christian Bale, da wirkt dieses Queer-Sein an ihm fremd, weil er sich selber nicht so richtig darin ausleben kann. Und ich finde, das passt sehr gut zu diesem Aussehen, was dann in den 80ern wirklich so sehr heteronormativ auch, also wie er sie wirklich versucht, so reinzupassen, dass man merkt so, okay, er passt auch rein in dieses Bild des Heteronormativen durch sein Äußeres. Aber wir wissen halt, was eigentlich in ihm drinne steckt. Und ich finde, diese Ambivalenz dieser Figur, dass sie eben vorgelebt bekommen hat und eben von seiner Familie auch erwartet wird, dass er diesem heteronormativen Ideal entspricht und gleichzeitig aber etwas in ihm drin schlummert, was wir nur vereinzelt in ihm sehen und man merkt, dass es nicht so 100% zu ihm passt, so zu dem, was er halt von der Erziehung mitbekommen hat und dass er da halt eben so Unbehagen immer noch mitträgt und dass es nicht so 100% gekonnt ist, wie es jetzt bei Brian Slade oder Kurt Wilde der Fall ist.
Ja, das habe ich auch eher wahrgenommen, dass er eher so da reinwachsen noch möchte. Ich habe ganz stark in Erinnerung diese Affektbilder, die wir von ihm, von Christian Bale während der Konzerte sehen.
Wie schrecklich er da tanzt,
nicht unbedingt wie schrecklich er tanzt, sondern wie voll von Begeisterung er für das ist, was er auf der Bühne sieht, wie groß seine Augen sind, weit geöffnet und er wirklich vor Glück strahlend, dann später vor Schrecken, aber sehr ausdrucksstark darauf reagiert und was du halt auch gesagt hast, aber trotzdem noch nicht so ganz seinen Groove anscheinend gefunden hat, sondern da wirklich noch so ein bisschen reinwachsen muss oder kann.
Ich muss aber sagen, dass dass Bale schon auch androgyne Züge hat und das wird ja auch betont, wenn man sich jetzt in den Flashbacks befindet. Und ich muss sagen, ich finde es unfassbar, wie krass er hin und her pendelt eigentlich, wenn wir uns in der Gegenwart befinden und wenn wir ihn in seiner Jugend sehen. Ich glaube, dass das da 20 Jahre zwischenliegen. Ich weiß nicht, ob das ein Make-up-Job ist oder ob sie tatsächlich in die Vergangenheit gereist sind, um den Jugendlichen noch queereren Christian Bale oder offen queereren Christian Bale zu filmen. Das ist eine unfassbare Schauspielarbeit. Auch diese Naivität und Gutgläubigkeit, diese Zerbrechlichkeit in der Jugend und plötzlich dieses zerbrochene, schwermütige im Erwachsenenalter. Das ist eine großartige, großartige Schauspielarbeit.
Also, wo Christian Bales Figur ja auch so ein bisschen reinwachsen will, ist dieser Glamour, der von den Figuren halt auch ausgeht, ausgelebt wird auf der Bühne und den er halt auch ein bisschen anstrebt irgendwie. Darin scheint er sich wohlzufühlen oder es ist ein Symbol der Andersartigkeit. Was aber irgendwie ja auch immer noch, das sind Figuren auf der Bühne, muss man sagen. Und das sind Stars, die da inszeniert werden, die sich selbst inszenieren. Und klar kann man viel auf der Bühne sagen, aber was das Publikum sich denkt, was dahinter geschieht, ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Was erzählt denn der Film über die Pop-Ikonen, über die Ikonizität und über das, was eigentlich letztlich dahinter geschieht? Denn wir sehen die Figuren ja zu Großteil nicht auf der Bühne, sondern halt eben auch hinter den Bühnen und mit ihren eigenen persönlichen Konflikten leben und da halt auch mit tatsächlich den klassischen Star-Allüren sich beschäftigen, nämlich mit dem zunehmenden Ruhm, zunehmendem Geld und mit dem Verfall, der da auch einhergeht.
Also ich glaube, der Film, was ich wirklich sehr erfrischend finde, einfach ist, wenn man sich mal selber überlegt, wie auch wir häufig mit Prominenz umgehen. Ich meine, was ist medial häufig am wichtigsten? Und ich meine, das hat sicherlich auch seine Berechtigung in vielen Fällen. Aber womit ist man auch häufig bei Stars eben beschäftigt? Wir wollen hinter die Kulissen gucken. Wir wollen die Skandale, wir wollen Paparazzi-Fotos, wir wollen unbedingt die Geschichten hinter den Star-Ikonografien erkennen. Und ich glaube, dieser Film ist dahingehend wirklich auf so eine angenehme Art und Weise unzynisch und auch so, meiner Ansicht nach, so reif zu erkennen, dass ja, wir kriegen hier natürlich den klassischen Verfall der Popstars zu sehen. Die sind drogenabhängig, die haben Starallüren, das sind egomanische Wichser, die verstoßen jeden Menschen, der ihnen jemals was bedeutet hat. Und sie sind halt alles andere als Vorbilder, als Menschen. Und trotzdem würde ich das nochmal in den Mittelpunkt stellen, was Jonas am Anfang gesagt hat, eben dieses Entscheidende, diese Stars gehören, sind keine statischen Figuren, sondern die sind dynamische Figuren, die jeder für sich selbst erstellt. Und ich glaube, das Entscheidende, was dieser Film eigentlich für mich auch aussagt, ist, dass wir gerade eine Figur Christian Bale sehen, dass es egal ist, dass das vielleicht egomanische Wichser hinter den Leinwand sind. Aber weil man kann halt nicht leugnen, dass das, was sie ausgestrahlt haben auf der Bühne, das Lebensgefühl, was sie auf die Bühne gebracht haben, dass man da trotzdem nicht so radikal hyperrealistisch rangehen muss und sagen muss, oh mein Gott, das ist alles nur Fassade, sondern wenn es einen Einfluss auf Christian Bales Leben hatte, also Christian Bales Figur hatte, dann ist dieser Einfluss trotzdem authentisch und er ist trotzdem nicht zu negieren und man kann dann nicht sagen, ah ja, die Typen haben tolle Musik gemacht und die haben echt, waren echt progressiv für ihre Zeit, aber hast du eigentlich mal gelesen, was das für egomanische Arschgeigen hinter den Kulissen waren? Ich glaube, dieser Film ist da wirklich auf eine Art und Weise reif, mit diesem Thema umzugehen, zu sagen, so what? Okay, dann ist das so, aber das hat nichts damit zu tun, was diese Figur zum Beispiel für Christian Bale bedeuten kann und für viele Menschen bedeuten kann. Und dass es nichts an der politischen Kraft dieser Musik nimmt und auch dieser Bewegung, dass es eben trotzdem enorm viel Bedeutung hat und sehr viel für diese Menschen getan hat, die zu dieser Zeit eben mit ihrer eigenen Queerness in Kontakt treten konnten, dadurch, dass auf einmal jemand, der größer war als sie selbst, der größer war als das Leben, ihnen die Erlaubnis gegeben hat, zu sagen, ich bin jetzt im Fernsehen, ich stehe auf Bühnen, wenn ich das darf, dann kannst du das auch probieren. Und auf einmal ist man so wie Christian Bale mutig, sich auf die Straße zu stellen und sich diesen Blicken trotzdem auszuliefern. Egal, was man dafür kassiert, auch wenn man dafür was kassiert. Aber ich glaube, da ist der Film wirklich sehr besonders, weil eben viele Filme dann leider zu häufig damit beschäftigen zu sagen, ah ja, also ihr mochtet diese Figuren zwar alle, aber guck mal, wie viele Drogen der genommen hat und so weiter und so fort. Und man denkt sich so, ja, aber das hat nichts mit der Musik zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, was diese Figuren ausgestrahlt haben. Das sind private Skandale. Okay, mag sein, aber das hat ja nicht keine Bewandtnis dafür, dass trotzdem jeder für sich diese Pop-Ikonen zu dem machen darf, was sie sind, weil sie sind Figuren des öffentlichen Lebens und Popkultur ist keine statische Einheit, sondern immer etwas, was wir selber kreieren, eben durch entsprechende Mythen und mediale Schnipsel.
Ja, ich glaube allerdings auch, dass es hier gar nicht so sehr um die einzelnen Popfiguren gibt, obwohl hier geht, obwohl natürlich Brian Slade klar im Vordergrund steht, sondern es eher um eine Zeit, um eine Bewegung geht, in der Dinge möglich waren. Darüber haben wir ja schon sehr viel gesprochen. Und was ich auch sehr spannend finde, ich musste gerade nach deinem tollen Punkt, Patrick, so ein bisschen reflektieren über mein eigenes Fantum und in der Art und Weise, wie Bowie-Fans über Bowies Biografie reden. Und da wird so ganz nüchtern immer gesagt, ja, und dann von 74 bis 77 hatte er seine krasse Kokainphase und da war er auch ganz schlimm und hat hier den Hitler groß gemacht und so, aber das war dann ja auch alles vorbei in den 80ern. Und dann man spricht es so nüchtern, also man erzählt es wie Legenden und das Thema hatten wir ja schon. Also es ist diese biografischen Eckpunkte, die man hat, die man erfährt über Interviewschnipsel und so, die werden ganz schnell irgendwie in so eine mythische Erklärung der Welt und der Leben dieser Stars eingebettet. Und an der Art und Weise, wie man das herunterbetet, hat es auch eher so, wie als wenn man einen Mythos von den griechischen Göttern erzählt und wie Zeus irgendwie vom Himmel runtergekommen ist und die ganzen Frauen verführt hat, als dass es wirklich etwas davon hat, als ob man sich auf die Biografie eines Stars bezieht, der wirklich gelebt hat. Und spannend finde ich auch, dass der Film ja ganz offensichtlich auch macht, dass das mediale Bild klar konstruiert ist. Es gibt ja zum Beispiel die Szene, wo eben der neue Manager von Brian Slade, Jerry Devine, erzählt, ein Star wird man, indem man so tut, als wäre man einer. Und dann gibt es das große professionelle Fotoshoot mit den flamboyanten Outfits. Und dann leben sie alle das großartige Leben, von dem sie wollen, dass die Leute glauben, dass sie es fühlen. Also der Film reflektiert auch stark darüber, dass das alles einfach nur konstruiert ist. Aber wird dabei niemals zynisch. Und ich glaube auch, dass viel eben damit zu tun hat, dass wir selber sehr beteiligt, also wie Patrick ja auch schon gesagt hat, wir als Publikum sind maßgeblich daran beteiligt, dieses Bild zu konstruieren. Die Medien können uns nur Versatzstücke liefern, aber was wir am Ende daraus machen, und das sieht man ja zum Beispiel an einem tagesaktuellen Beispiel wie Taylor Swift, es muss eine Songzeile sein und Fans schreiben Bücher über ihre vergangenen Romanzen und was für ein Arschloch Jake Gyllenhaal doch ist, obwohl man nicht einmal weiß, ob es in dieser Songzeile um ihn geht. Also das Publikum ist maßgeblich beteiligt an der Erschaffung dieser Ikonen. Und die Ikonen existieren, glaube ich, auch mehr im Kopf des Publikums, als dass sie tatsächlich existiert haben. Ganz spannend finde ich an diesem Film zum Beispiel auch, wie er einzelne Episoden aus dieser Glamrock-Zeit, die sich tatsächlich so ereignet haben, also medial ereignet haben, wie er die zitiert. Zum Beispiel der Kuss zwischen Kurt Wilde und Brian Slade referiert auf einen Kuss zwischen Lou Reed und David Bowie, der damals auch in den Zeitungen gelandet ist. Und dann hat das natürlich diese Legende von der Bisexualität befeuert, die auch lange Zeit einfach nur vermutet wurde, bis sie dann mal öffentlich ausgesprochen wurde in einem Interview. Was ich jetzt genau damit sagen wollte, weiß ich nicht, aber ich wollte es zumindest gesagt haben.
Ich glaub, du wolltest darauf hinweisen, dass der Film nur gewinnt, dadurch, dass er nicht faktisch erzählt, dass er sich nicht pur an den Begebenheiten dieser Autobiografie abarbeitet, sondern dass er vielleicht durch dieses Überhören, durch dieses Fiktionalisieren an gewissen Stellschrauben und trotzdem ein sehr nahes Bild vielleicht der echten Figur erschaffen hat, dadurch den Punkt, den diese Star-Ikonen, dieses Traumhafte, dieses Überhöhte mitbringen, vielleicht noch deutlicher machen kann. So habe ich es nämlich ein bisschen wahrgenommen und mich lange Zeit halt auch beim Sehen und beim drüber nachdenken gefragt, warum brauchen wir dieses Alien, was da hinkommt? Warum brauchen wir dieses nicht faktische? Warum brauchen wir die verschiedenen Erzählperspektiven, dieses den Standpunkt immer wieder verunsichern? Und ich glaube, dass der Film wirklich nur gewinnt dadurch, dass er eben nicht diese, ich sag mal, mehr oder weniger langweiligen Stationen des Lebens abhakt und da ein 0815 Biopic draus machen würde, wo am Ende ein crazy Konzert inszeniert wird. Patrick, siehst du das ähnlich oder was hat dir das Nicht-Faktische des Films irgendwie gegeben oder hast du da jetzt auch nicht mehr so viel zu ergänzen?
Ich glaube einfach, es ist sehr, sehr wichtig, dass dieser Film, also ich meine, die Sache war ja die, man wollte David Bowie haben für diesen Film oder zumindest die Lizenz, dass es ein David Bowie Biopic sein darf, aber
der hat so gewonnen dadurch, dass er Nein gesagt hat, finde ich.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, dieser Film hat einfach den Vorteil, dass er dadurch viel universeller ist und man kommt eben nicht in diese Rezeption zu sagen, okay, jetzt kommen die ganzen Jonas Helmerichs der Welt, die alle 10 Bücher gelesen haben von ihm und dann auf einmal sagen, oh, das war aber so nicht in der Biografie und dann auf einmal kriegt der Film eine komplett andere Perspektive, weil auf einmal geht es nicht mehr darum, was sagt der Film über diese Zeit aus, sondern dann ist er wieder so dermaßen personengebunden und ich glaube, das ist halt eben, das wäre eben auch der Fehler zu sagen, es geht hier nur um diese Figuren, sondern wie Jonas vorhin schon gesagt hat, es geht um diese Zeit. Es geht um diese Zeit und es sollte weniger um diese Figuren gehen und da passt es sehr gut dazu, dass dieser Film sich eigentlich auch nicht wirklich für diese Figuren interessiert. Er ist relativ Boulevard, er geht mit seinen Figuren eigentlich auch relativ Boulevardesk um. Also er ist eigentlich fast wie die Medien selbst. Er streift immer nur diese Orgien, er streift die Publicity, er streift den Sex zwischen den beiden, die homosexuelle Affäre, die so als Publicity-Stunt auch inszeniert wird, aber er interessiert sich für die Psychen der beiden eigentlich auch überhaupt nicht, weil er einfach auch weiß, darum, also weil er selber darum weiß, es interessiert mich als Film auch überhaupt nicht, weil ich erkannt habe, dass es wirklich darum geht, eine bestimmte Stimmung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, die nur zu dieser Zeit so möglich war. Und das muss man mal ganz klar sagen, wenn wir uns mal ganz klar konstatieren, wo wir uns hier eigentlich befinden in den 70er Jahren, in einer Zeit, wo man, nachdem man zwei Weltkriege erlebt hat, auf einmal eine Zeit hatte, wo mal 30 Jahre lang eine Gesellschaft stabil dastand, mit relativ vielen Aufstiegschancen, die zu der Zeit noch herrschten, weil man sich ja nach dem Krieg in allen westlichen Ländern geeinigt hatte, durch viel Sozialausgaben und Keynesianismus die Gesellschaft stabil und Aufstiegschancenmöglichkeiten zu bieten und die Gesellschaft so stabil zu halten. Und das bedeutet, wir haben hier junge Menschen, die auf einmal Zeit haben, sich mal miteinander, mit sich selbst zu beschäftigen. Also die eben nicht in den nächsten Krieg geschickt werden und wieder verheizt werden, sondern diese jungen Menschen haben mal Zeit gehabt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich selbst neu zu kreieren. Und das ist halt eben eben auch ein Film, der das lebt, was diese Figuren ja auch von sich selbst behaupten. Bei Brian Slade wird ja einmal gesagt, ihm war wichtig, sich komplett von dem zu trennen, wo er herkommt. Und deswegen interessiert sich der Film ja auch sehr, sehr wenig für die Herkunft dieser Figuren, zumindest bei Brian Slade und Kurt Wilde, weil es eben ja auch genau darum geht, dass diese Figuren ja eigentlich versuchen zu sagen, ich löse mich aus jeglicher Determination und ich kann mich vollkommen performativ neu erfinden. Was aber der Film halt wirklich sehr klug macht, ist, er ist dann doch so reflektiert zu zeigen, das kann halt aber trotzdem relativ schnell, man wird halt wieder relativ schnell davon eingeholt, weil diese Figuren werden eingeholt von
sich selbst. Die Performativität, die du da gerade ansprichst, die spielt ja auch eine Rolle im Film, so wie Kurt Wilde, der dann irgendwann bemerkt, Brian Slade dachte so lange, also hat irgendwann so sehr sich verloren in der Rolle des Maxwell Demon, dass er dachte, er wäre Maxwell Demon und Maxwell Demon dachte, er wäre ein Gott. Und so verlieren sich die Menschen in ihren eigenen Fiktionen, zum Besseren oder zum Schlechten.
Und ich glaube, vielleicht muss ich da noch irgendwie doch einen Bezug zu David Bowie herstellen. Und zwar, weil ich glaube, dieser Film reflektiert trotzdem halt irgendwie mit, dass diese Zeit auch keine Chance hatte. Also wenn man sich anguckt, wie diese Figuren da auch leben, es ist ja wirklich, es geht eigentlich nur um Hedonismus, Drogenkonsum, viel Alkohol und einfach wirklich diese maximale Ausschöpfung dieses einen Moments. Und es gibt so ein schönes Zitat aus dem Steppenwolf von Hermann Hesse, das, was man sich am meisten wünscht, das ist am Ende auch das, was einen zu Fall bringen wird. Und was wünschen sich diese Figuren? Absolute Unabhängigkeit von dem, was ich mal war, woher ich komme, und eine völlig neue Kreierung von mir selbst. Und dass diese Figuren zerbrechen irgendwann daran. Und ich glaube, wo auch diese Musik von David Bowie jetzt in dem Kontext auch wieder eine Kehrseite hat, das kann man dann an solchen Filmen sehen, die witzigerweise eben auch aus den 80ern kommen, wie zum Beispiel Christiane F., wie Kinder vom Bahnhof Zoo, wenn eben der Song Heroes von David Bowie auch eine Rolle in diesem Film spielt. Und da gibt es ja dieses Zitat, "We can be heroes for just one day." Und in diesem Film geht es ja eigentlich, um Velvet Goldman geht es ja darum, diese Figuren waren basically für einen Tag, in dem Fall gut für ein paar Jährchen, waren sie Heroes for one day. Aber das Ganze hat halt dahingehend keine Zukunft. Und wenn man dann den Song in zum Beispiel Christiane F. hört, dann kriegt das was extrem Bitteres, weil worum geht es halt in Christiane F.? Da geht es um absolut verwahrloste Jugendliche, die halt mehr oder weniger nur noch, um verwahrloste, drogenabhängige Jugendliche, die eigentlich nur noch den Kater dieser Zeit noch leben können. Wie ihn auch Christian Bale dann am Ende des Tages erlebt, der dann halt eben in den 80ern ist und dann ist von diesem Traum auch nicht mehr viel übrig. Von dieser Idee, we can be heroes for one day. Und das finde ich dann doch sehr erstaunlich, dass der Film dahingehend, ohne zynisch zu sein, trotzdem diesen Gedanken mitdenkt, dass diese Zeit vielleicht auch einfach diese Chance gar nicht hatte, langfristig zu funktionieren, weil sie war schon immer darauf angelegt, nur für den Moment zu leben. Und deswegen brennt man relativ schnell aus in diesem Kontext.
Und Bowies Essenz war ja auch zum Beispiel, dass er immer sehr wandelbar war. Anders als andere Glamrock-Stars, die wirklich wie Sterne oder Sternschnuppen verglüht sind irgendwann, hat er sich angepasst und hat sich vielleicht auch an den konservativen Zeitgeist angepasst. Und das ist ja auch wieder etwas, was in diesem Film mitgedacht wird, weil der Tommy Stone, der dann Brian Slade irgendwann ist, ist ja wirklich eine gänzlich andere Person, was genau widerspiegelt, wie sich die damalige Fanbase geführt hat, als sie diesen neuen David Bowie plötzlich auf der Bühne gesehen haben, der sich plötzlich heterosexuell kleidete und eine Frau hatte und von dem keine Unze Queerness mehr übrig war, der plötzlich in Stadien gespielt hat und Radiomusik gemacht hat und in dessen Songs es nicht mehr darum ging, I could be a boy or a girl, it doesn't matter, so wie etwa in Rebel Rebel oder in Songs wie Suffragette City, sondern der plötzlich davon sang, ja, wir müssen jetzt unsere roten Schuhe anziehen und tanzen. So. Also es war einfach nicht dieselbe Person. Das war jemand, der sich plötzlich dem neuen zeitgeistigen Konsens angebiedert hat. Und Fans waren enttäuscht. Und ich finde es ein sehr treffendes Bild in diesem Film, dass wir dann plötzlich wirklich eine ganz andere Person vor uns stehen haben. Und dass der dann auch noch einen erzkonservativen Politiker unterstützt, ist natürlich dann noch ein zynischer Kommentar von Todd Haynes, dem er dem Ganzen beigefügt hat. Das war in Wirklichkeit nicht so, aber das ist ja auch egal, denn es geht ja gar nicht um Bowie.
Da muss ich auch sagen, das Ende, das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, als dann dieser neue Popstar aufkam und plötzlich hieß, der ist ja total langweilig und blöd und also das habe ich irgendwie überhaupt
das
nicht verstanden,
auch, wofür ich, das etwas, stand. Das ist was man nur beim mehrmaligen Schauen versteht.
Das ist auch super komisch hinkonstruiert.
Oder man Also für mich hat es sich relativ schnell ergeben, weil ich halt das ganze Hintergrundwissen habe und für mich war es klar. Da gibt es auch viele versteckte Hinweise, wo ein Bowie-Fan sagt, ja, das ist er doch jetzt. Aber für viele andere ist es nicht zu verstehen, außer man schaut den Film mehrmals, liest es nach, bekommt es erklärt. Habe ich schon gesagt, oder man schaut den Film nochmal. Also ich finde auch, mal ganz abgesehen davon, man sollte den Film so oft wie möglich sehen, denn er wächst bei jedem Mal. Das sage ich als Person, der ihn bestimmt schon 5, 6, 7 Mal gesehen hat.
Ja, und ich glaube, das sind bei mir vor allem die Szenen, in denen auf der Bühne diese abgefahrenen Sachen passieren, die man wirklich selten irgendwie in Filmen dann so exzessiv doch auch dargestellt bekommt. Ich glaube, meine Lieblingsszene oder die, die mich irgendwie am meisten gefesselt hat, war der erste Auftritt von Kurt Wilde, wo da Brian Slade im Publikum steht und ich fand die Szene so befremdlich und verwirrend, weil es so viele verschiedene Eindrücke zeitgleich sind. Es sind einerseits Brian Slade, der diesen total ausrastenden, sich nackt ausziehenden, masturbierenden, total abgehenden Kurt Wilde zusieht, verehrt und quasi vergöttert in diesem Moment. Dann gibt es aber Leute im Publikum, die das irgendwie total abhaten, die Mittelfinger zeigen und es irgendwie doch feiern. Also es war total widersprüchlich, verwirrend alles und ich selbst wusste auch nicht in dem Moment so richtig, was ich davon halten sollte. Außer, dass der verdammt nochmal abrockt und richtig coole Mucke in dem Moment macht. Und ja. Von diesen Szenen hat der Film, glaube ich, einige, die einen so ein bisschen verwirren, wie wir es jetzt auch schon oft, glaube ich, irgendwie angedeutet haben, aber trotzdem so eine Faszination mitschwingen. Habt ihr denn Szenen, die euch besonders bewegt haben oder die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also deine Szene da ist natürlich auch ultra komplex, weil es in der Szene ja nicht nur um das Begehren von Brian Slade geht, sondern auch um das Begehren von seinem ehemaligen Manager, der ja zurückschaut auf diese Szene und kurz danach verliert der Manager ja natürlich Brian Slade in seinem Leben. Und gleichzeitig diese tollen Zooms ins Publikum rein und auf den Körper von Kurt Wilde, ist eine ganz, ganz tolle Szene. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist die, wo Christian Bale als Jugendlicher vor dem Fernseher sitzt mit seinen Eltern, dieses Interview schaut, in dem Brian Slade sagt, da sein Interview gibt und seine Statements, seine wirklich unfassbar hochgestochenen Statements zum Thema Kunst und Performance abgibt und so Sachen sagt wie, ich glaube, Rock'n'Roll ist eine Prostituierte und so deswegen ziehe ich mich so an. Und er sitzt da vor seinem Fernseher, springt auf und ruft, that's me, Daddy, that's me. Kurz bevor Brian Slade dann im Fernsehen sagt, ich glaube übrigens, alle Menschen sind bisexuell. Und dann wirft Christian Bale einen Blick zurück auf seinen Vater und schaut in seinen abwertendes Gesicht und weiß, okay. Und es ist ein Moment, der viel für mich widerspiegelt. Weil ich glaube nämlich, dass dieses Aufspringen von ihm sich nur in der Fantasie ereignet. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass der Sex zwischen ihm und Kurt Wilde reine Fantasie gewesen ist. Eine Hoffnung oder eine Parallelrealität. Und es gibt viele solcher Momente in diesem Film. Viel ereignet sich in der Schwebe. Und dieser Moment ist einer für mich, weil einerseits haben wir eben den Blick in den Fernseher auf eine Person, auf ein Vorbild, das die eigene Sexualität auslebt, so wie man es selber niemals könnte. Und eben einerseits die Hoffnung, die damit mitschwingt und andererseits der Schnitt zurück in die Realität, wo die Hoffnung zerschmettert wird, weil man eben in den falschen Umständen groß geworden ist. Das ist meine absolute Lieblingsszene.
Ich würde noch kurz was sagen zu dem, was du gesagt hast, Jakob, zu diesen Bühnenszenen, dass die so eine ganz verquere Faszination auf einen ausüben. Ich glaube, was an diesem Film auch wahnsinnig wichtig ist, dass man einfach merkt, dass dieser Film diese Musik liebt. Also ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht so über den Soundtrack gesprochen, der natürlich absolut großartig ist und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man hier wirklich dieser Musik auch den Raum gibt, weil man dadurch eben auch sehr, sehr deutlich macht, worauf dieser Film am Ende auch eben hinausläuft, dass dieser Film wirklich dieser Lust, die diese Musik auslöst, er will sie nicht entmystifizieren. Also er will trotzdem immer noch dem Publikum vermitteln, also auch dem Kinopublikum, es ist immer noch eine Faszination, die in dieser Musik drin steckt. Und wir brauchen da auch nicht nostalgisch drauf zurückblicken und sagen, auch ja, was war das alles früher für schöne Musik? Aber eigentlich ist das ja eigentlich alles nur ein komplett verdruckter Traum von irgendwelchen dandyhaften Spinnern gewesen, sondern es ist
war ja auch einfach lächerlich Musik, teilweise.
Ja, absolut lächerlich.
Viele der Performances sehen aus wie so Zirkusauftritte.
Ja, Und trotz alledem, wenn die Musik läuft, dann sind es Banger. Dann sind das absolute Banger. Und dann ist es auch scheißegal, wie völlig artifiziell alles drumherum jemals gewesen ist. Die Musik hat diese Kraft, völlig darüber zu stehen. Und ich muss diesem Film, und ich glaube, das muss man wirklich mal anbringen, bevor ich jetzt zu meiner Lieblingsszene komme, man merkt diesem Film auch an, dass es ein britischer Film ist und dass es ein britischer Regisseur ist, der diesen Film gemacht hat, weil wir haben ja über diese Citizen Kane-Struktur schon gesprochen und wenn wir an Citizen Kane mal zurückdenken, das ist ja ein Film, der ja versucht, einen amerikanischen Mythos eigentlich zu dekonstruieren, diese Rise-and-Fall-Geschichte. Da geht es ja eben darum, diesen American Dream zu dekonstruieren. Nur man merkt diesem Film an, dass er trotzdem ein amerikanischer Film ist, weil Amerika als Land, das mehr oder weniger komplett aus Mythen besteht, die ganze Gründungsgeschichte basiert auf Mythen, dass dieser Film nicht darauf verzichten kann, einen neuen Mythos zu erstellen durch dieses berühmte Rosebud, was am Ende kommt und am Anfang auch kommt, weil es dem Film am Ende ja trotzdem darum geht, den Mythos des amerikanischen Traums, der dekonstruiert wurde, durch einen neuen Mythos zu ersetzen, nämlich Citizen Kane, was bedeutet dieses Rosebud? Bedeutet es die kaputte Kindheit? Bedeutet es die Suche nach Liebe? Mit dem entlässt uns dieser Film. Und dieser Film dekonstruiert so ein bisschen zwar einen Mythos, aber sagt am Ende des Tages auch, ich muss keinen neuen Mythos aufbauen, sondern dieser Film sagt ja am Ende eigentlich, ja, der Glamrock war ein riesiger Mythos, so what? Ist egal. Die Welt, so diese Lust an der Musik und die Lust im Generellen, die kann ja ohne den Mythos gar nicht auskommen. Wir haben ja schon den ganzen Podcast jetzt hier darüber geredet, dass die Musik, die mediale Aufarbeitung und die Blase Glamrock, die funktioniert eben nur durch eine mythische Aufladung des Ganzen. Und deswegen ist das wirklich irgendwie einfach so eine britische, wie soll ich es formulieren, so eine britische Trockenheit und Schroffheit zu sagen, nö, wir müssen den Mythos auch gar nicht neu aufladen, sondern warum können wir den Mythos nicht einfach so stehen lassen, wie er ist, das passt doch so. Der Mythos hat auch seinen Wert. Und meine Lieblingsszene, muss ich sagen, die koppelt sich so ein bisschen mit der Lieblingsszene, die Jonas schon erwähnt hatte. Meine ist es wirklich, wenn Christian Bale auf die Straße geht und seine Jacke auszieht. Ich finde die... Weil ich habe diese tolle Review auf Letterboxd gelesen von der Kritikerin Willow McLaugh, die halt eben diesen Gedanken mir erstmal so klar gemacht hat, worum es in Velvet Goldmine eben geht, dass diese Popstars für Christian Bales Figur einfach diese Bedeutung haben. Durch ihn hat er auf einmal den Mut, sich selber auszudrücken und das einfach auszuleben, obwohl er genau weiß, auf was für heißes Eisen er sich begibt, mitten in Großbritannien. Oder ist er da in Irland oder ist er da in London?
Das ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall England, es ist aber nördliches England. Wo genau, weiß ich gar nicht, ob das gesagt wird. Es könnte auch ein Suburb von London sein.
Wir sehen auf jeden Fall, er kriegt die verächtlichen Blicke kriegt er ab. Und das ist für mich einfach die Essenz dieses Films. Es ist Pop und Mythos haben, also der Mythos selber kann trotzdem einen gewissen Wert haben, weil eine komplett entmystifizierte Welt in jeder Hinsicht, wer will das schon?
Spannend ist auch, das muss ich noch kurz anbringen, dass er nicht nur verächtliche Blicke bekommt von den Normalos auf der Straße, sondern sogar von den Leuten, die auch offensichtlich sich diesem Trend angehängt haben. Das ist ja auch spannend, dass offensichtlich viel mehr mit reinspielt, als sich den Trends anzuschließen, weil die haben die cooleren Outfits. Und Klasse spielt auf jeden Fall auch eine Rolle bei Trends. Ob man sich jetzt richtig modisch kleidet oder nur so fake-modisch kleidet, macht einen Unterschied. Ja.
Es wirkt auch ein bisschen unbeholfen, was Christian Bale da trägt. Also es sieht jetzt nicht aus wie Brian Slade, das muss man ganz klar sagen.
Aber ich muss auch sagen, der Moment, in dem er da rausgeht und einfach nur lächelt und dieses befreite Lächeln, da geht einem schon das Herz auf. Ja.
Ganz großartig.
Tolle Szene. Viele tolle Szenen.
Absolut. Ein toller Film, könnte man fast meinen.
Schon. Doch, ist
bei so vielen tollen Szenen.
Ist ein ganz guter Film.
Doch, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass sowohl für Musikfilmfans als auch für Biopic-Fans, als auch für einfach Leute, die sich mit Mythos, Pop, Ikonizität und so weiter beschäftigen wollen.
Und für Leute, die Film als Form schätzen, weil das ist, also wir haben da echt eine ganze Weile drüber geredet, aber das ist ja wirklich ein Fest für die Augen, sich das anzuschauen. Mal ganz abgesehen von den Kostümen.
Genau, einfach als Montage auch eindrucksvoll einfach zusammengeschnitten. Empfehlung geht, glaube ich, kollektiv raus von uns allen. Und dennoch würde ich jetzt fragen, was ihr denn noch empfehlen könntet. Was ihr zuletzt so Tolles gesehen habt, ob ihr euren Augen sonst noch im Kino oder vielleicht auch zu Hause tollen Bildern aussetzen konntet. Fangen wir mal mit Patrick an. Patrick, was hast du denn zuletzt noch so gesehen?
Ich würde vielleicht einen etwas übersehenen Film empfehlen, den ich gestern mit ein paar Freunden von mir gesehen habe, und zwar Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile mit Zac Efron. Und zwar ist das ein Film über Ted Bundy. Zac Efron spielt Ted Bundy und das tut er verdammt großartig in diesem Film. Und ich meine, man führt diese Diskussion nicht zu Unrecht wir haben gerade ganz viel über Mythos gesprochen, diese Mystifizierung von eben Serienmördern, inwiefern rechtfertigt es sich, Leuten, die unzählige Menschenleben auf dem Gewissen haben, trotzdem nochmal eine mediale Bühne und ein mediales Vermächtnis zu bieten durch eben Serien wie Dahmer oder eben Filme wie jetzt Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Ich würde sagen, dieser Film rechtfertigt tatsächlich seine Existenz alleine dadurch, dass er eine sehr interessante Perspektive einnimmt und sich wirklich einfach wirklich eine gute Idee überlegt hat, wie man mit dieser Idee des Serienmörders umgehen kann, weil es geht hier um die Banalität des Bösen, und zwar wird diese Geschichte aus der Perspektive von Ted Bundys Frau erzählt und eben wie dieser Film spielt basically den gesamten Film damit. Obwohl wir wissen, dass das Ted Bundy ist, obwohl wir wissen, was er getan hat, schafft es Zac Efron und der Film, dass wir den gesamten Film trotzdem nie so richtig glauben wollen und nie so richtig diese Figur, die Zac Efron in diesem Film spielt, mit den Taten in Einklang zu bringen. Also dass dieser Film wirklich mit der Manipulation, die von einem Medium Film selber, aber auch von einem Menschen, einem unglaublich manipulativen, psychopathisch, aber trotzdem extrem charismatischen Menschen wie Ted Bundy ausgeht und wie wir selber praktisch dem Grauen, selbst wenn wir es besser wissen, nicht ins Gesicht sehen wollen, so wie die Frau von Ted Bundy es den gesamten Film tut. Und ich finde, das ist wirklich ein bemerkenswerter Film, der sehr an Mindhunter und auch Dahmer erinnert, der sicherlich auch zu lang geht, ein bisschen zu repetitiv ist, aber alleine für die Performance von Zac Efron und tatsächlich für diesen dann doch sehr interessanten Ansatz und eben vor allem, was man dem Film lassen muss, er schlachtet die Morde von Ted Bundy nicht aus. Es wird, ich spoiler nicht wie, aber der Film verzichtet so gut wie komplett auf Gewalt. Also es ist so gut wie gar keine Gewalt in diesem Film zu sehen. Und das ist tatsächlich die große Stärke dieses Films, dass er sich nicht so sensationalistisch an den Taten ergötzt, sondern es geht wirklich viel mehr um unsere Art auf Menschen zu blicken, wie gehen wir mit menschlicher Manipulation um, aber auch mit medialer Manipulation. Und ich würde diesen Film wirklich mal sehr empfehlen, mal anzugucken, weil er ist ein bisschen unterm Radar geschwommen, wird auch nicht besonders gemocht, aber ich fand ihn wirklich sehr bemerkenswert.
Ja, der Titel, über den bin ich doch schon öfter gestolpert, eben weil man so hängen bleibt an diesem ganzen langen Satz. Danke für die Empfehlung. Jonas, was hast du zu empfehlen?
Also ich glaube, du und ich haben einen ähnlichen Film, den wir vor kurzem gesehen haben, und zwar Past Lives, den wir beide sehr gut fanden. Aber den überlasse ich dir. Ich möchte stattdessen einen anderen Film empfehlen, den ich nicht vor kurzem gesehen habe, aber an den ich öfter denken muss, seitdem ich Barbie gesehen habe. Weil ich finde, dass der Film etwas macht, was Barbie zwar angedeutet hat, aber nicht so wirklich so in Szene gesetzt hat, wie man es hätte in Szene setzen können, weil es doch auch schon zur Figur, zur Pop-Figur der Barbie dazugehört. Und zwar ist es auch ein Film von Todd Haynes, und das ist der Film Karen Carpenter's Superstar. Ich weiß nicht, ob man den leicht findet heutzutage im Netz. Es ist ein Film, den man immer mal wieder findet im Internet, auf YouTube oder auf anderen diversen Seiten. Es ist der erste Film von Todd Haynes, der sich dadurch aus, ist auch ein musikalisches Biopic, zeichnet sich dadurch aus, dass Todd Haynes ein wahnsinnig geringes Budget hatte, als er diesen Film damals gedreht hat und deswegen den Film mit Barbie-Puppen gespielt hat. Was aber sehr gut passt zum Film, denn Karen Carpenter war ein Superstar, ein Superstar, der auch kaputt gegangen ist, am Druck in der Öffentlichkeit zu stehen und eben an Magersucht litt und daran auch gestorben ist. Und dass diese Figur im Film von einer Barbie-Figur dargestellt wird, macht erst einmal deswegen Sinn, weil Barbie natürlich unfassbar unnatürliche Ansprüche an weibliche Schönheitsstandards setzt. Aber auch, weil, und das ist auch eine Szene, die wiederum gespiegelt ist hier in Velvet Goldmine, Popfiguren oft irgendwie nachgespielt werden. in den Köpfen oder in den Spielzimmern von Kindern, von Jugendlichen. Und genauso wie hier es diese eine Szene gibt, wo wir eben auch Kurt Wilde und Brian Slade zusammen als Barbie-Puppen sehen, wie sie von einem Kind gespielt werden und dann rumknutschen. Wer hat das nicht mit seinen Barbie-Puppen gemacht? Passiert das, also da haben wir das 30 Minuten lang in dem Film Karen Carpenter mit halt diesen beiden Barbie-Puppen, die dann eben Karen Carpenter und ihrem Bruder mimen sollen. Und ich finde das sehr schade, dass der Film Barbie nicht noch politischer geworden ist und vor allen Dingen auch, dass Sexualität so gar keine Rolle spielt. Denn sind wir mal ehrlich, alle Menschen, die mit Barbies gespielt haben und selbst die Menschen, die keine Barbies besitzt haben, haben ihre Spielzeuge miteinander schlafen lassen. Und das spielt auf jeden Fall auch auf erschütternde, bitterböse Art und Weise eine Rolle in dem Film Karen Carpenter, Superstar von Todd Haynes, den man sich dringend anschauen sollte.
In Past Lives, den Film, den ich gesehen habe, schlafen die Personen auch nicht miteinander, die Hauptfiguren, obwohl es vielleicht von beiden Seiten oder von Teilen gewünscht wäre. Also das ist ich würde es trotzdem nicht richtig passt als Liebesfilm bezeichnen. Es geht um zwei Figuren, deren Schicksale miteinander verbunden sind seit der Kindheit, aber sie nie richtig zusammenfinden. Es ist ein Junge, ein Mädchen, die irgendwie mit 12 Jahren oder so zusammen spielen, auch so Andeutungen machen, dass sie mehr voneinander wollen, als nur miteinander spielen, sondern halt irgendwie verknallt ineinander sind. Und dann geht der Film eben 12 Jahre in die Zukunft und wir sehen, dass die Leben sich halt in gänzlich andere Richtungen bewegt haben. Und er sich auf die Suche nach ihr begibt. Sie lebt inzwischen in New York, auf jeden Fall ganz woanders als er. Und er möchte sie gerne finden, schaltet irgendwie bei Facebook oder so eine Suchannonce und sie stößt aus Zufall drüber. Und so treten die beiden Figuren, die sich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben, wieder in Kontakt. Und da flammt wieder etwas auf, was von dem Film auch inhaltlich thematisiert wird, was ist, wenn zwei Schicksale sich miteinander verbinden, allerdings doch in diesem Leben vielleicht nicht die wahre Verbindung ausleben können, die der Beziehung eigentlich gut täte. Und der Film ist so ruhig erzählt und so undramatisch und so schön und ehrlich, dass das für ein Kinoerlebnis doch herausragend war, vor allem wenn man dann auf das Ende blickt, das ich jetzt wirklich nicht vorwegnehmen will, weil ja, das einfach dann noch mal sehr emotional wird in diesem undramatischen, in diesem nicht übertreibenden. Ja, das klang jetzt alles sehr kryptisch, aber ich will halt eben auch die Inhalte und die Punkte dieses Films irgendwie nicht vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall ein sehr nostalgischer Film, ein sehr verliebter Film für eine Liebe, die vielleicht so nicht stattgefunden hat. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall ins Kino zu gehen, ja, für diesen Debüt. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch, die Online-Präsenz von Jonas Helmerichs abzuchecken. Es lohnt sich auch, ein Abonnement bei uns dazulassen. Jetzt habe ich es einfach mal gesagt. Und es lohnt sich auch, hier wieder einzuschalten bei Projekt Chaos. Wir sind an dieser Stelle raus. Wir sagen ciao.
Ciao.
Tschüss.
Projekt Vollidiot. Heute mit Jonas und Patrick.
Die zwei größten Vollidioten, die wir finden konnten.